Tom, danke für diese schöne Einleitung, dass ich euch von Gott ein bisschen was erzähle. Und genau das ist unser Ziel. Über Gott zu reden. Unser erster Vortrag war ja das Wesen Gottes, das Herz Gottes. Und wenn man über theologische Fragen nachdenkt, ist immer die Lösung dort, indem ich darüber nachdenke, wie ist das Wesen Gottes. Und daraus kann ich dann sehen, wie er eigentlich gewisse Dinge in der Heiligen Schrift verstanden haben möchte, die nicht so klar sind für uns, aber immer im Einklang mit seinem Wesen sind. Und der Herr Jesus, bevor er weggegangen ist von seinen Getreuen zurück zum Vater, das betont er ja, ich bin gekommen, Johannes Kapitel 13, bin gekommen und gehe jetzt wieder zurück. Und dann bereitet er sich vor auf die Zeit seiner Abwesenheit, seiner physischen Abwesenheit. Und Johannes Kapitel 13 und 14 spricht er dann ganz ausdrücklich nur zu seinen Jüngern. Über ihr Leben zueinander und über ihre Beziehung zum Vater im Himmel und zu ihm selber. Und er wird ihnen den Heiligen Geist schicken in Beziehung auf sie selber. Und was der Heilige Geist tun wird, er wird sie alles lehren, er wird ihnen Einsicht geben und er wird ihnen Dinge in Erinnerung rufen, von denen er ihnen erzählt hat. Das ist 13 und 14. Und dann spricht er über ihr Leben in der Welt, 15 und 16. Und sagt ihnen, was sie erwarten wird und was der Vater von ihnen erwartet für ihr Leben in der Welt. Und da sagt er, schau, wenn ihr Frucht bringt, viel Frucht, die Welt wird erkennen, dass ihr mit mir in Verbindung seid. Und das wird auch besonders machen. Und diese Frucht werden alle Menschen genießen. Ich bin bei euch. Aber in der Beziehung zur Welt. Und dann die Anfechtungen in der Welt, die Schwierigkeiten in der Welt und dann die Aufgabe des Heiligen Geistes in der Welt. So, Jesus bereitet sie vor für ihr Leben und er sagt, euer Denken muss mit diesen Wahrheiten gefüllt sein, damit ihr in den Situationen richtig umgehen könnt. Und dann nimmt er ein Bild aus dem jüdischen Leben, Kapitel 14, Johannesevangelium, und er sagt, euer Herz werde nicht bestürzt, ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte zu bereiten, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wir haben in Johannes Kapitel 2 ein Bild aus dem Leben, aus dem jüdischen Leben von einer Hochzeit. Johannes Kapitel 2 steht, am dritten Tag war Hochzeit. Und du sagst dir, warum am dritten Tag? War das jetzt so, irgendwie Jesus erzählt für den dritten Tag eine Geschichte? Oder denken wir, nein, es hat was mit der Schöpfung zu tun. Am dritten Tag haben die Juden immer Hochzeit gefeiert. Sie erinnern an die Schöpfungsabsichten Gottes und dass Gott gut ist. Und der Jesus war dort bei der Hochzeit. Und als es an Wein mangelte, greift er ein. Er greift ein, um zu zeigen, dass Gott gut ist. Dass Gott die Menschen liebt. Und er rettet die ganze Hochzeit. Es wäre eine furchtbare Blamage gewesen für das ganze, für das Hochzeitspaar, das Ehepaar für ihr ganzes Leben, wenn er Jesus nicht eingegriffen hätte. Und Jesus greift ein und zeigt ihnen, dass bei ihm Fülle ist, Überfluss. Und die Freude wird nie ausgehen, in Verbindung mit ihm. Und er ist die Quelle dieser Freude. Und das kostet nichts. Und das erste Wunder, er zeigt seine Herrlichkeit beim Hochzeitsfest. Und jetzt Kapitel 14, weil wir verstehen Hochzeit. Jeder Mensch versteht was von Hochzeit, Verliebe und so weiter. Wenn Menschen verliebt sind, sie heiraten. Hochzeitstag ist ein ganz spezieller Tag. Eine neue Beziehung beginnt. Fürs ganze Leben. Die Eltern müssen in den Hintergrund treten. Treten einen Schritt zurück. Jetzt sind zwei Menschen, sie sind gegenseitig, sind sie wichtiger wie ihre eigenen Eltern. Und so ist es auch richtig. Von Gott so eingesetzt. Von Gott so gegeben. Wunderbares Bild. Auf die Größe Gottes. Und Jesus sagt zu Maria, Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Und die Mutter Jesu muss auch lernen, eine neue Beziehung zu ihrem Sohn Er ist nicht mehr ihr leiblicher Sohn in dem Sinn, sondern er ist der Sohn des Vaters, der aus dem Himmel gekommen ist. Und er hat eine andere Aufgabe, wie was sie gedacht hat. Und jetzt sagt der Herr Jesus, schau, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Ich gehe weg, um eine Wohnung zu bereiten. So er wird sich von ihnen verabschieden, von seinen geliebten Jüngern. Er bereitet eine Wohnung. Und das ist ein Bild von der Verlobungszeit im jüdischen Leben. Menschen verloben sich. Zwei Menschen kommen überein zu heiraten. Und im Neuen Testament lesen wir, Christus und die Gemeinde, Christus und die Braut. Wir sind zu ihm verlobt wie eine keusche Jungfrau, sagt die Schrift. So sollen wir unterwegs sein. Verlobt. Jetzt ist Verlobungszeit. Und was machen die zwei? Was macht die Braut in der Verlobungszeit? Was macht der Bräutigam in der Verlobungszeit? Ganz so spezielle Aufgaben haben sie. Der Mann hat die Aufgabe, der Bräutigam hat die Aufgabe, vorzusorgen für das Leben mit der Braut. Wo werden wir wohnen? Wie werden wir wohnen? Ich bereite alles vor. Der Mann ist der Versorger dann im Leben. Er muss schauen, dass die Familie existenziell über die Runden kommt. Er ist derjenige, der das Ganze gestalten. Das ist die Aufgabe des Mannes. Wie mein Vater das Erbteil verteilt hat, waren wir drei Brüder und fünf Schwestern. Und er hat gesagt, die Söhne bekommen mehr, weil sie einmal für ihre Familien sorgen müssen. Und die Schwestern haben weniger bekommen, weil deren Männer für sie sorgen werden. Das war sein Denken. Und ich sage, es war richtig. Am meisten habe ich bekommen. Ich war der Älteste. Da hat auch recht gehabt. Aber jedenfalls, wie denken wir über verschiedene Situationen? Mein Vater hat ein klares Denken gehabt. Aus dem heraus hat er gehandelt. Der Jesus erklärt ihn, ich gehe weg, eine Wohnung zu bereiten. Und wenn du als Mann jetzt an deine geliebte Braut denkst und du möchtest sie beeindrucken, was machst du dann? Weißt du, wenn du ein Mädchen beeindrucken möchtest, ist schon so lange her, dann zeigst du einfach die beste Seite von dir. Früher noch, wie es noch Fahrräder gegeben hat und keine Autos, haben Burschen sich einen Autoschlüssel ausgeborgt und mit dem haben sie einfach gespielt, einfach vorzutäuschen, als hätten sie ein Auto. Obwohl sie keines gehabt haben. Später in unserer Zeit, jetzt haben manche eine Sprechanlage in Autos einbauen lassen, was eine Attrappe war. Das ist eine verrückte Geschichte, nur um Menschen zu beeindrucken. Aber der Herr Jesus braucht niemanden beeindrucken, er sagt, ich gehe weg, um meine Wohnung zu bereiten im Hause meines Vaters. Und wie Gott mit Abraham spricht und sagt, Abraham, zieh aus Ur in Chaldea. Eine gewaltige Stadt. Die schönste Stadt und damals eigentlich die am weitesten fortgeschrittene Stadt. Und manche wundern sich heute noch, dass die damals so viel gewusst haben, was später dann verloren gegangen ist. Ur in Chaldea. Dort hat Abraham gewohnt mit Sarah und sie waren wohlhabend und sie haben das wirklich diesen Wohlstand genossen. Und in Ur in Chaldea, die haben deswegen so viel gewusst, weil noch das Wissen von der vorsintflutlichen Zeit hinübergekommen ist. Wenn ihr nachschaut in der Bibel, der Vater von Abraham hat Noah noch gekannt. Oder seine Söhne. Die haben sie noch gekannt, die wussten noch. So dieses Wissen war vorhanden. Und es war eine wunderbare Stadt. Und jetzt kommt Gott und sagt, Abraham, vergiss das Ganze. Zieh aus, irgendwo hin. Und ich werde dir eine Stadt zeigen, die schöner ist. Und Abraham hat das im Hinterkopf gehabt. Gott wird mir eine Stadt zeigen, eine Stadt geben, wo ich sein werde, hat sein ganzes Leben nie erreicht. Und die Bibel sagt, und Gott wird sich nicht schämen brauchen, wenn ihm die Stadt zeigt. Er wird sich nicht schämen brauchen. Dass Abraham wird wissen dann am Ende der Zeit, Gott hat mich nicht belogen. Gott hält sein Wort. Eine wunderbare Stadt. Und nicht nur dort, wenn wir lesen, welcher Gott ist ihm erschienen. Und immer wieder die Beschreibung des Namen Gottes ist wichtig, wenn wir die Bibel lesen. Dort steht nicht, Gott der Allmächtige ist ihm erschienen. In Ur in Chaldea. Sondern Gott der Herrlichkeit ist ihm erschienen. Und hat ihm eine herrliche Sache gezeigt. Und er ist ausgezogen. Und so jetzt spricht der Herr Jesus, ich gehe weg in das Haus meines Vaters, der im Himmel ist, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich so fertig bin mit der ganzen Arbeit, werde ich wiederkommen und die Braut heimführen. Und dann werden wir immer beisammen sein. Die Sehnsucht beider. Beide sind verliebt, aber jetzt sehen sie es nicht. Wie wäre es, wenn heute Verlobte Verlobung machen und sich dann bis zur Hochzeit nicht mehr sehen? Ohne Hände, ohne Telefon. Es wäre doch schön. Die Sehnsucht. Entweder wird die Sehnsucht stärker oder das Ganze flaut ab. Und dann sind sie sowieso nicht füreinander. Das ist immer ein gutes Zeichen. Aber wenn die Sehnsucht immer stärker wird, wird er sich bemühen, dass er Fortschritt macht in seiner Aufgabe. Und was macht das Mädchen? Sie bereitet sich vor für die Hochzeit. Welche Aufgaben wird sie haben? Den Haushalt leiten. Sie ist die Haushaltsführerin. Lesen wir in 1. Timotheus Kapitel 5, Vers 14, glaube ich. Sie hat die Verantwortung im Haushalt. So, sie wird jetzt unterwiesen. Vielleicht war das Mädchen 16, 17 Jahre alt. Jetzt kriegt sie die Unterweisung, wie man kocht, wie man näht, wie man wäscht, wie man alles schön beisammen hat, wie man Kinder erzieht, wie man Kinder pflegt, sogar über die Geburt einiges. Das ist jetzt die Aufgabe der Braut während der Abwesenheit vom Bräutigam. Ihre Zurüstung für die Zeit danach. Und wenn wir diese Bilder auf uns einwirken lassen, ist jetzt unsere Zurüstung für nachher. Und wenn ein Mädchen nicht vorbereitet war für die Hochzeit, nachher war wirklich Enttäuschung vorhanden für den Bräutigam. Ich habe geglaubt, du hast deine Zeit damit verwendet. Was hast du eigentlich getan in meiner Abwesenheit, wo ich einfach gearbeitet habe, mir keinen Schlaf gegönnt habe, jeden Rappen, möchte man fast sagen, umgedreht habe, damit die Wohnung schön wird. Für dich. Und du hast nichts getan. Wen habe ich eigentlich geheiratet? Aber nicht so in der Heiligen Schrift. Jesus sagt, ich gehe hin, um euch zu mir zu nehmen, damit eure Freude völlig ist. Und in dieser Abwesenheitszeit denkt einfach daran, im Hause meines Vaters. Und wir haben über Gott, dem Vater, gesprochen. Wir haben gesprochen, wie wir die Zeit mit ihm auch verbringen dürfen im Gebet. Und wir lesen in der Heiligen Schrift, dass Gott möchte uns Gutes tun. In 5. Mose 30, 9 bis 10 und Jeremia 32, 41, da steht, es ist meine Freude, ich möchte Freude haben, euch Gutes zu tun. Freude, euch Gutes zu tun. Gottes Herz für uns Menschen. Die Zeit der Abwesenheit für uns. Vor 30 Jahren habe ich immer Bilder gesehen auf der Gastarbeiterroute, wenn die Leute nach Hause gefahren sind, ins ehemalige Jugoslawien. So Wochenende sind sie gekommen mit den kleinen Autos. Die sind höher gewesen wie lang. Die sind aufgeladen gewesen mit Zeug. Das war immer gesagt, die fahren jetzt nach Hause. Sie arbeiten in Deutschland oder Österreich. Sie arbeiten, gönnen sich nichts, sparen zusammen, kaufen ein und bringen all das nach Hause. Dort ist ihr Herz. Für das haben sie gelebt. Das hat mich immer an meine Zeit jetzt in Abwesenheit im Blick auf meinen himmlischen Vater erinnert. Immer erinnert. Sie fahren nach Hause. Ihr Haus zu Hause ist nicht Österreich, ist nicht Deutschland, sondern es ist Jugoslawien. Dort ist ihre Wurzel. Und dafür haben sie gelebt. Und wie viele Menschen sind enttäuscht worden vor 10 Jahren, wie alles kaputt gegangen ist. Ein Mann hat gesagt, war ganz ein fähiger Tischler, ich habe ein schönes Haus gebaut. Ich habe 30 Jahre daran gearbeitet, oder 20. Ein schönes Haus. Es war alles fertig und jetzt ist alles kaputt. Ich habe nichts mehr. Ich habe überhaupt nichts mehr. Es gibt es nicht mehr. Für das, was ich gelebt habe. Das ist schmerzhaft. Wenn du lebst für etwas, was am Ende nichts mehr ist, was umsonst ist. Und der Jesus redet mit seinen Jüngern über diese Gedanken. In Lukas Kapitel 16, erzählt er eine Geschichte, 16, 1 bis 13. Er sprach aber zu den Jüngern, es war ein reicher Mann, der einen Verwalter hatte. Und dieser wurde bei ihm angeklagt, dass als Verschwender er sein habe. Und er rief ihn und sprach zu ihm: Was ist es, das ich von dir höre? Lege die Rechnung von deiner Verwaltung ab, denn du wirst nicht mehr Verwalter sein können. Der Verwalter aber sprach bei sich selbst: Was soll ich tun? Denn mein Herr nimmt mir die Verwaltung ab. Graben kann ich nicht, zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun werde, damit sie mich, wenn ich der Verwaltung enthoben bin, in ihren Häusern aufnehmen, dass sie mich dort aufnehmen. Und er rief jeden Einzelnen in der Schulter seines Herrn herbei und sprach zu dem Ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der aber sprach: 100 Bart Öl. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein und setze dich schnell hin und schreibe 50. Danach sprach er zu dem anderen: Du aber, wie viel bist du schuldig? Er aber sprach: 100 Korweizen. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldbrief und schreibe 80. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichts, gegen ihr eigenes Geschlecht. Und ich sage euch: Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, man euch aufnehme in die ewigen Zelte. Der Herr Jesus lobt den ungerechten Verwalter. Das ist manchmal eine Schwierigkeit für manche, die die Bibel lesen. Es geht ganz einfach. Der Verwalter weiß, seine Zeit wird zu Ende gehen. Was mache ich nachher? Und er sorgt vor für das Nachher. Und er sagt: Die Söhne dieses Lichts sind nicht so klug, dass sie vorsorgen für die Zeit danach. Wenn unsere Zeit zu Ende geht, haben wir vorgesorgt. Und der Jesus gibt dann Einblick, sagt: Es gibt himmlische Hütten. Und wenn du jetzt vorsorgst, dann wirst du Freunde haben in der zukünftigen Welt. Und für das sorgst du vor. So, du lebst jetzt, engagierst dich in gewissen Dingen und dann stirbt derjenige, für den du Zeit verwendet hast. Oder denen du vielleicht ein evangelistisches Buch gegeben hast, der durch dich gläubig geworden ist. Und die Person geht voraus, stirbt vor dir, ist in der Herrlichkeit. Und die Heilige Schrift sagt uns: Der wartet auf dich, wenn du kommst. Weil du wirst auch einmal sterben. Der wartet auf dich. Und dann stirbst du und dann wirst du empfangen. Es gibt ein himmlisches Empfangskomitee. Die warten auf dich. Und dann sagen sie: Komm in mein Haus. So, wir sehen, im Himmel wird es Gemeinschaft geben. Es wird Austausch geben. Wir werden Freunde sein. Wir werden uns wiedererkennen. Wir werden Zeit damit verbringen. Und der Jesus sagt: Denkt doch an diese Sache. So, wenn wir über den Himmel denken, müssen wir auch diese Information nehmen, die Gott uns gibt. Weil so wird es sein. Es wird so im Himmel sein. Und der Himmel ist kein Altersheim. Der Himmel wird schöner sein als der Starnberger See. Wir werden dann Radfahren und nicht müde werden, rudern und nicht ertrinken. Kannst dann deine Kinder denen ohne weiteres mitgeben. Die kommen wieder. Es gibt keinen Tod in dem Sinn. Wunderbare Zeit. Und das ist etwas, mit dem wir unser Denken füllen müssen, jetzt. Und Bescheid wissen, was Gott über die zukünftige Welt sagt. Wenn der Jesus sagt: Ich werde Wohnungen bauen, werden das wirklich Wohnungen sein. Im Haus des Vaters. Wir denken manchmal, wir sind Geistwesen. Und Jesus, nachdem er auferstanden ist, sagt er: Sie denken, das ist ein Geist. Er ist ja kein Geist. Sagt er: Gib es mir einen Fisch. Und er isst ihnen vor ihnen. Und dann ist er wieder weg. So, du kannst essen, du kannst trinken, kannst Freude haben, du kannst mit deinem Hund spazieren gehen. Manche sagen: Gibt es Tiere im Himmel? Vielleicht gibt es schönere, wie die auf der Erde sind. Aber es wird Freude sein. Und wenn der Hund zu deiner Freude nötig ist, dann wirst du einen Hund haben. Und du wirst aber keine Allergie mehr haben. Und so sagt uns der Vater, sagt uns der Herr Jesus: Seid doch klüger wie die Söhne dieser Welt. Wenn eure Zeit zu Ende geht, richtet euch danach ein. In Lukas Kapitel 20 war die Sadduzäer. Die Sadduzäer haben gesagt: Es gibt keine Auferstehung. Es gibt es einfach nicht. sagt der Herr Jesus, und sie kommen zu ihm und fragen ihn. Vers 27. Es kamen aber auch einige der Sadduzäer herbei, die einwenden, es gebe keine Auferstehung, und fragen ihn und sagen: Lehrer, Mose hat uns geschrieben, und jetzt ihre, ich glaube, sie sind sehr findig, wenn jemand des Bruders stirbt, der eine Frau hat und sie ist kinderlos, dass sein Bruder die Frau nehme und seinem Bruder Nachkommenschaft erwecke. Es waren aber nun 7 Brüder. Und der erste nahm eine Frau und starb kinderlos. Und der zweite und der dritte nahm sie und ebenso auch die 7. Sie hinterließen keine Kinder und starben. Zuletzt aber starb auch die Frau. In der Auferstehung nun, wessen Frau von ihnen wird sie sein? Denn 7 haben sie zur Frau. Da werden sie so stolz gewesen sein auf ihre Frage. Jetzt haben wir uns eine Frage ausgedacht, die kann er sicher nicht beantworten. Und die Pharisäer müssen dann still sein, weil die glauben an die Auferstehung. Wer glaubt denn schon an die Auferstehung? Diese Welt ist alles, was es gibt. Sonst gibt es nichts. Auch Menschen in unserer Zeit reden so. Da sagt Jesus, schau, ihr irrt. Die Söhne dieser Welt heiraten und werden verheiratet. Die aber, die für würdig gehalten werden, jener Welt teilhaftig zu sein und der Auferstehung aus den Toten, heiraten nicht, noch werden sie verheiratet. Denn sie können auch nicht mehr sterben, denn sie sind den Engeln gleich und sind Söhne Gottes, da sie Söhne der Auferstehung sind. Es gibt kein Heiraten mehr, kein Verheiratet mehr. Die Mormonen sagen, wenn du zu ihnen beitrittst, wir können arrangieren, dass deine Ehe weiter besteht. Es ist vielleicht für manchen ein Grund, nicht Mormonen zu werden. Ne? Die Schrift ist ganz klar. Es gibt kein Heiraten mehr, nur Auferstehung, sondern wir werden uns alle lieben in einer Reinheit, in einer wunderbaren Sache. Du wirst deine Frau, deinen Mann nur kennen. Es wird eine Beziehung da sein, wo du das ganze Leben verbracht hast. Aber es wird auf einem anderen Niveau sein, wie Engeln, wie Engelwesen. Und dann sagt er, schau her, die Schrift sagt dir doch ganz klar, dass aber die Toten auferstehen, hat auch Mose beim Dornbusch angedeutet, wenn er den Herrn, den Gott Abrahams und Gott Isaaks und Gott Jakobs nennt. Er ist aber nicht Gott der Toten, sondern der Lebenden, denn für ihn leben alle. Er ist ein Gott der Lebenden. Abraham, Isaak, Mose, Jakob, die sind alle nicht gestorben. Er ist ihr Gott. Wenn du jetzt stirbst, ist er dein Gott. Du bist nicht gestorben. Wir werden nicht sterben. Das Leben wird weitergehen. So, es wird eine Auferstehung geben. Und zurück zu den Sadduzäern. Die Sadduzäern waren die Aristokraten unter den Juden. Ihnen hat der ganze Tempelberg gehört. Sie haben die Verwaltung über den Tempelbezirk gehabt. Sie haben das ganze Geld eingenommen, was die Menschen bezahlt haben dort. Es war ein florierendes Geschäft. Jesus sagt, ihr habt das Haus meines Vaters zur Räuberhöhle gemacht. Ihr beutet die Menschen aus. Und jetzt sagst du dir, die Sadduzäer waren reich. Die waren die Wohlhabenden. Und sie haben gesagt, es gibt keine Auferstehung. Es gibt keine Auferstehung. Was hat das mit Wohlhaben zu tun? Mit ihrem Lebensstil zu tun? Sehr viel. Sie haben gesagt, wenn es keine Auferstehung gibt, dann heißt das, jetzt müssen wir das Leben genießen. Und wir genießen das Leben jetzt auf Kosten aller anderen. Das war ihre Lebensphilosophie. Begründet auf ihr Denken über den Menschen, über Gott. Es gibt nachher nichts mehr. Und wenn du denkst, es gibt nachher nichts mehr, genieße jetzt. Weil dann ist es aus. Esau hat gesagt, jetzt möchte ich leben. Ob ich ein Erstgeburtsrecht habe, ob ich himmlische Segnungen habe, von denen kann ich ihm nichts. Jetzt brauche ich was und verkauft das alles. Verkauft seine wirklichen Schätze und achtet sie aus nichts wert. Und das, unser Denken beeinflusst unser Handeln. Wie denken wir über das Ganze, das uns umgibt? Daraus werden wir unsere Schlüsse ziehen, daraus werden wir handeln. So, die Sadduzäer, es gibt keine Auferstehung. Und jetzt bricht etwas zusammen, wenn Jesus sagt, es gibt eine Auferstehung. Wenn es eine Auferstehung gibt, gibt es auch ein Gericht. Und wenn es ein Gericht gibt und ein gerechter Richter wird richten, dann schaut es schlecht aus. Und das ist das Dilemma, in dem wir mittendrin sind. Die Bücher, die jetzt geschrieben werden, der Dawkins hat ein Buch geschrieben, wie heißt das nochmal? Der Gotteswahn. habe eine Diskussion gehört, die er mit John Lennox geführt hat in einer Universität in Amerika drin. Haben sie diskutiert. Und die Frage war eigentlich, wenn es nichts nachher nichts gibt, wo bleibt Gerechtigkeit? Und Gerechtigkeit bleibt auf der Strecke. Und in jeden von uns drinnen hat Gott Gerechtigkeit hineingelegt. Irgendwie denkt, hat jeder ein Gespür für Gerechtigkeit, sagt uns die Schrift. In Römer Kapitel 2, Gott hat die Schöpfung gemacht als Zeichen, dass es ihn gibt. Und das zweite sagt er, das Gewissen. Und du kannst gar nicht so verdorben sein, dass du nicht ein Gewissen auf einem gewissen Gebiet hast. Man sagt, Hitler ist unheimlich böse geworden, wenn man einen Hund misshandelt hat. Man wird dich Tiere quälen. Wenn du seinen Hund misshandelt hättest, seinen Schäferhund, hätte er dich erschossen oder erschießen lassen. So er gewusst, Tiere misshandelt man nicht. In der Mafia gibt es einen Ehrenkodex. Die sagen, das darf nicht übertreten werden. Die haben auch irgendwie Empfindungen für richtig und falsch. Es ist eigenartig, das kannst du nicht wegleugnen. Das kann der Mensch nicht wegdiskutieren. Ist einfach vorhanden, weil Gott es so geschaffen hat, Gott es so gegeben hat. Wir singen ja das Lied, deine Braut erwartet hier, sehnet sich nach oben, wo vereint wir sein mit dir und dich ewig loben. Glaubst du, so geht's? So unser Liedgut spricht von dem Nachhausegehen. Einmal ist in den 20er Jahren der amerikanische Präsident, Hoover, glaube ich, war der Großwildjäger. War es Hoover? Wilson war es nicht. War Großwildjäger. Der war in Afrika unten, auf Großwildjagd. Und dann ist er nach Hause gekommen mit dem Schiff. Flugzeug hat es keines gegeben. Kommt nach New York rein und wird riesig empfangen mit Musik und allem drumherum. Menschenmassen sind da, um ihn zu empfangen. Und auf diesem Schiff war ein Ehepaar, ein altes Ehepaar. Sie haben 30 Jahre in Afrika oder 40 Jahre in Afrika ihr Leben verbracht, um Menschen zu dienen, um Menschen das Evangelium zu bringen. Und jetzt kommen sie mit dem Präsident Hoover nach New York. In den Hafen laufen sie ein und sie sehen diese ganzen Sache, wie der Präsident empfangen wird. Und für sie ist niemand da. Sie kommen alleine an, alt und verbraucht. Und der Mann sieht das, die Frau, und er ist irgendwie erschüttert. Uns empfängt niemand. Und den Präsident empfangen so viele Menschen. Und irgendwie gebrochen gehen sie weg. Und dann sagt er am nächsten Tag zu seiner Frau, weißt du, wir sind noch nicht zu Hause. Wir sind nicht nach Hause gekommen. Wenn wir nach Hause kommen, werden wir empfangen von dem gewaltigen Empfangskomitee, vielleicht von Schwarzen, Weißen, vom Herrn selber. Und auf einmal verblasst das Ganze. Der Präsident kann ruhig sein Empfangskomitee haben. Für jetzt, aber wir für ewig. Was ist besser? So unser geistliches Auge, was sehen wir, wenn wir über diese Wahrheiten sprechen. Die Schrift sagt uns, dass der Sohn erben wird. Der Sohn wird erben, er wird alles erben. Alles gehört ihm. 1. Mose Kapitel 24. Abraham hat einen Sohn. Und er sagt ihm, sagt sich, ja, ich muss für meinen Sohn eine Braut schauen. Ich brauche für ihn eine Braut. Und er schickt seinen Knecht aus, um ihm eine Braut zu besorgen in das Land, aus dem er gekommen ist. Eine Frau aus seinem Volk. Und Eliezer geht weg, nimmt sich einige Kamele mit und er nimmt sich Geschenke mit. Um für diese Braut zu werben. Und dann kommt er in dieses Land nach einer langen Reise und dann betet er. Eliezer geht auf die Knie, er ist jetzt dort angekommen, geht auf die Knie und sagt, Herr, du weißt jetzt, was meine Mission ist, lass die Mission gelingen. Zeig mir jetzt, welche für meinen Herrn die richtige Tochter ist, richtige Frau ist. Geht auf die Knie und sagt schon, wenn sie das und das tut, lass mich erkennen. Und er stellt sich ganz klar vor, wie sie sein muss. Sie muss treu sein. Sie muss lieblich sein, sie muss hilfsbereit sein. Und da kommt ein junges Mädchen und er sagt, könntest du Wasser schöpfen für meine Kamele? Oder kannst du mir Wasser geben? Sie gibt ihm sofort Wasser. Und dann schöpft sie für die Kamele das Wasser. Und man sagt, das ist eine Riesenarbeit. Kamele können so viel Wasser trinken. Ich weiß, eine durstige Kuh trinkt einmal locker 40, 50 Liter, wenn sie wirklich durstig ist. Und ein Kamel trinkt noch mehr. Das kann sie im ganzen Körper verteilen. Und dann ein paar Tage braucht es kein Wasser mehr. Und sie schöpft und schöpft. Und er sitzt dort und schaut zu und erstaunt eigentlich über dieses Mädchen. Sollte der Herr Gnade gegeben haben. Und dann sagt er, wer sind deine Eltern sonst? Und dann erfährt er es. Und dann weiß er, aha, das ist genau dieses Mädchen. Das könnte sie sein. Und dann nimmt er seinen Sack und dann nimmt er goldene Spangen heraus und hängt ihr so um. Und sie läuft dann nach Hause und erzählt zu Hause, was jetzt passiert ist. Und die sind begeistert und kommt dahin. Und dann erzählt er von seinem Sohn, von dem Sohn seines Herrn. Der braucht eine Frau. Und wer ist sie bereit, dorthin zu ziehen? Und der Handel, sie werden handelseinig und dann am Schluss sagen sie dann, bist du bereit zu gehen? Wann bist du bereit zu gehen? Und sie sagt, sofort. Und sie bricht auf. Und er erzählt, der Vater ist reich. Er ist unaussprechlich reich. Damals Reichtum an Eseln und Kühen und Kamelen und Ziegen und Schafen, das war einfach der Begriff von Reichtum. Und das hat alles. Und Gold hat auch und unaussprechlich reich. Und sein Sohn wird alles erben. Und sie zieht. Im Glauben geht sie weg. Der einzige Sohn, den der Vater liebt, sagt er, ist der einzige Sohn, den der Vater liebt. Er hat sonst keinen. Und du wirst seine Frau werden können. Und alles, was ihm gehört, wird dir gehören. Und so lesen wir im Neuen Testament, in Römer Kapitel 8, Vers 32. Er hat doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern für uns alle hingegeben. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Er wird uns alles schenken mit dem Sohn. Der Sohn ist zum Erbe aller Dinge eingesetzt. Mit ihm werden wir auch alles miterben. Miterben Jesu Christi. In Galater Kapitel 4, Vers 7 steht, also bist du nicht mehr Sohn, nicht mehr Knecht, sondern Sohn, wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Erbe. In Römer 4, 13, denn nicht durch Gesetz, war dem Abraham oder seinem Sohn die Verheißung, dass er der Welt Erbe sein soll, sondern durch Glaubensgerechtigkeit, durch den Samen, der Jesus ist. So Jesus wird die ganze Universum erben. Und wir werden es miterben mit ihm. Wie Gott dem Abraham erschienen ist und zu ihm gesagt hat, du wirst einen Sohn haben, und das war dann fix, und dann sagt er, was gibt es sonst noch? Er sagt, und du wirst das Land erben, vom Nil bis zum Euphrat, das wird dein Erbe sein. Und darauf hat er mit ihm einen Bund gemacht, sagt, dein Sohn wird das alles erben, das wird das Land sein. Und Gott hat dieses Erbe nicht aufgehoben, dieses Erbe ist noch gültig. Und einmal wird das jüdische Volk, die Nachkommen Abrahams, werden dieses Land erben. Sie werden Besitzer dieses ganzen Landes sein. Und es verwalten können, wenn der Herr Jesus regieren wird. Aber in Römer Kapitel 4, Vers 13, spricht er von dem Samen und seinen Nachkommen. Und dort spricht er von nicht mehr nur Juden, sondern auch den Nationen. Und dort sieht man, dass dieses Erbe erweitert wird. Und dort spricht er von der Welt, von den Welterben. Wir werden die Welt erben. So, wenn du ein Erbe, wenn du deinem Sohn ein Erbteil versprichst im Testament, kannst du das Testament nicht ändern, indem du ihm nachher, wenn das Testament in Kraft tritt, weniger gibst. Beim Testament steht es drinnen. Aber was du tun kannst, du kannst ihm mehr geben. Dafür gibt es kein Gesetz. Weniger geht nicht, aber mehr geht schon. Und Jesus durch seinen Tod ist er der Erbe aller Dinge geworden. Und wir werden Miterben. Römer 8, 17. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir anders mitleiden, auf dass wir auch mitverherrlicht werden. So, er spricht immer von Erbschaft. Erbschaft für die Kinder. Er hat es vorbereitet. Und wenn Jesus sagt, ich gehe hin, um meine Stätte zu bereiten, damit ihr dort seid, wo ich bin, wird es eine Wohnung geben und eine Erbschaft geben. Und später werden wir sehen, dass noch zusätzlich zu dem wird es Lohn geben. So, das Erbe hat nichts zu tun mit Lohn. Das Haus hat, die Wohnung hat nichts zu tun mit Lohn. Das hat mit der Beziehung was zu tun. Und als drittes gibt es noch Lohn, für den du zuständig bist. In 1. Korinther 15, Vers 58 steht, da wir wissen, dass es eine Auferstehung gibt, wisst ihr, dass eure Mühen im Herrn nicht vergeblich sind. Eure Mühen im Herrn nicht vergeblich sind. Hebräer Kapitel 6, da wir wissen, dass ihr vieles auf euch genommen habt, wird eure Mühe nicht vergeblich sein. Er wird nicht vergessen, an diese Dinge zu denken, die ihr getan habt. So, wenn du im Himmel ankommst, gibt es einiges zu regeln. Einiges wird geregelt. Das Erbe muss nicht zur gleichen Zeit ausbezahlt werden, wie nachdem wir im Himmel ankommen. Der Lohn wird nicht zur gleichen Zeit sein. Es wird verschiedene Phasen geben. Aber eines ist wichtig, dass wir sehen, der Herr Jesus wartet auf uns als Braut. In dieser Beziehung wird es die Wohnung geben. Dann als Söhne Gottes werden wir Erben sein. Und dann als Kinder Gottes und wird es Lohn geben. So, wir haben diese drei Sachen, die für uns eigentlich vorbereitet sind. Und der Lohn hat was mit dem Richterstuhl Christi zu tun. Wenn wir schon ein bisschen besprochen haben. So, in Epheser Kapitel 1, Vers 4, wie er uns auserwählt hat, in ihm, in Christus, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos seien vor ihm und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade, worin er uns begnadigt hat in dem Geliebten, in Christus Jesus. Wir werden jetzt nicht darüber reden, wie wir ewiges Leben bekommen, wie wir in die Stellung von Söhnen kommen. Das sagt uns die Heilige Schrift, dass wir durch Glauben, durch Bekehrung und Buße Kinder Gottes werden. Im 1. Johannes 1, 1 bis 4 steht, was von Anfang an, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut, unsere Hände betastet haben, betreffend das Wort des Lebens. Und das Leben ist geoffenbart worden und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, welches bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch, auf dass auch ihr mit uns Gemeinschaft habt, und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude völlig ist. Da haben wir eine andere Beschreibung wie in 17,3 vom Johannesevangelium. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Da beschreibt es Johannes ein bisschen anders. Er sagt, in dieser Gemeinschaft erlebst du das neue Leben mit ihm. In Johannes 17,3, in diesem Umgang mit zusammen werden wir ihn erkennen und das wird das ewige Leben sein. So, diese Wahrheiten und in beiden Stellen sind, damit unsere Freude völlig ist. Die völlige Freude des Menschen ist in der Beziehung mit Gott, in der Gemeinschaft mit Gott. Manchmal sind junge Menschen unterwegs und denken, ja, ich möchte jetzt heiraten. Ich habe Sehnsucht nach einem Partner, damit meine Freude völlig ist. Vielleicht ist ein bisschen ein Vakuum da. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist, so und so. Aber manche machen einen Fehler, indem sie denken, wenn ich dann heirate, ist diese Person zuständig für meine vollkommene Zufriedenheit. Wenn du nicht vorher schon zufrieden bist und glücklich bist mit dir selber, wirst du nachher Probleme haben. Wir müssen lernen, unsere Beziehung zu Gott in Ordnung zu haben, denn er allein ist zeitlos in unserer Beziehung und unserer völligen Freude. Ist nicht abhängig von einem anderen Menschen oder braucht nicht abhängig sein von anderen Menschen. Und sonst bist du einfach immer ein Nehmer. Wir geben uns in der Ehe. Ehe ist ja geben, nicht nehmen. Und wenn du gibst, wirst du zurückbekommen. Es ist irgendwie eine Regel, die funktioniert. Und so sagt uns die Schrift, damit eure Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn ist, den wir kennengelernt haben, damit eure Freude völlig ist. Trachtet nach dieser Gemeinschaft. Wir wissen, dass Gemeinschaft nur eine stören kann, und das ist Sünde. Sünde in unserem Leben zerstört Gemeinschaft. Gemeinschaft mit dem Vater, mit dem Sohn, mit dem Heiligen Geist. Betrübt nicht den Heiligen Geist durch Sünde. Er zieht sich zurück. Er wird nicht wirken können. Er wird nicht dort sein Leben ausleben können in dir, wenn Sünde vorhanden ist. Das ist ein Hindernis. Wir müssen die Hindernisse beiseite geben. Es geht nicht, Sünde zu haben und Freude im Herrn. Das geht nicht. Wenn jemand sagt, er ist glücklich, er ist fröhlich, er ist vollkommen erfüllt, lebt aber ein Leben in Sünde, dann lügt die Person. Die lügt einfach. Es ist nicht, stimmt nicht und glaubt es nicht. Es ist vielleicht die kurze Freude der Sünde, was einen Genuss gibt, aber diese permanente Freude ist nicht vorhanden. Lass dich nicht in die Irre führen. Es ist einfach eine Regelmäßigkeit, die uns die Schrift gibt. Es kann nicht Freude sein, wie uns die Schrift es sagt. Freude, die unseren Verstand übersteigt, in Philippa 4. Freude, die größer ist wie unser menschliches Verständnis. Und du bist geborgen in Umständen, wo du manchmal denkst, wie kann das eigentlich sein? Ich sollte eigentlich traurig sein, aber ich bin geborgen. Bin enttäuscht worden und trotzdem bin ich fröhlich. Einmal habe ich mit dem Auto einen Fehler gemacht. Es hat geschneit, es war ziemlich winterlich und ich fahre rückwärts und sehe hinterbei einen kleinen VW-Käfer nicht. Und fahre ihm rein. Fahre ihm rein und mache ihm einen Macker rein. Es war niemand da, es hat geschneit, es war neben einer Bezirkshauptmannschaft, wo viele Leute arbeiten. Es waren viele Autos da, ich habe nie mehr gewusst, wen es gehört. Obwohl ich hingehen sollte eigentlich, den zu finden. So bin ich hergegangen, habe einen kleinen Zettel geschrieben, die Windschutzscheibe draufgegeben, meine Telefonnummer und dass ich ihm einen Marker gemacht habe. Am Abend ruft derjenige an. Und interessant war, ich wusste, es kostet mir Geld. Weil über die Versicherung lässt es nicht laufen, da kriegst du wieder Malus und der Zeit denkst, das musst du selber zahlen und so. Aber ich bin weggefahren, habe mich gefreut. Es war ganz eine komische Situation. Ich habe mich gefreut, weil ich dem einen Zettel raufgehängt habe. Irgendwie der Herr hat mir Freude gegeben. Die Freude hat nicht lange gedauert. Am Abend ruft er an und sagt, ja, ich bedanke mich so und so und so. Und er hat gibt das Auto in die Werkstatt. Und dann war die Frage, zahlst du es selber oder zahlst du es über die Versicherung? Dann sage ich, nein, ich zahle das selber. Und dann kriege ich die Rechnung. Hat der noch was anderes reparieren lassen, was ich ihm nicht zugefügt habe? Das haben wir mir gedacht, die Welt ist schon verrückt. Jedenfalls, ich habe mich gefreut und habe nicht, das ist doch paradox. Du hast Freude in dir, weil du jetzt den Willen Gottes getan hast. Das war die Freude. Der Herr hat mir Freude gegeben, obwohl es mich Geld gekostet hat. Und wenn du manchen Menschen Gutes tust, dem du eher was Schlechtes tun solltest, kriegst du Freude. Und so funktioniert es. Du kannst das Wort Gottes erleben. Der Herr verspricht es. Und die Gemeinschaft mit ihm ist kostbarer. Willst du die Gemeinschaft mit ihm aufs Spiel setzen, indem du untreu wirst? Für kurze Zeit. Und dann für lange Zeit diesen Leidensprozess hast. Und das sind die Überlegungen, wenn Sünde an uns herantritt, hat es einen Sinn zu sündigen und diese Freude im Herrn verlieren. Einmal hat ein Mann gesagt, nicht gesagt, das habe ich von ihm gehört, über ihn gehört. Es war ein Fischer, Mann, Geschäftsmann, sozusagen auch gut aussehend, fliegt im Flugzeug. Amerika natürlich. Und da macht sich eine Stewardess an ihn heran. Das soll es auch geben. Und er hat das gleich überrissen, merkt, dass die Absichten hat. Immer denkt, es sind nur die Männer, aber es sind auch Frauen. Und dann redet er mit dir so und dann sagt er so, nicht, dass ich nicht möchte. Sagt er, nicht, dass ich nicht möchte. Aber sagt er, ich kann es mir nicht leisten. Ist meine Ehe. Ich könnte meine Frau nie mehr in die Augen schauen. Es wäre einfach furchtbar. Ich würde etwas zerstören, was für mich zu kostbar ist. Diese junge Frau hat gesagt, das hat sie noch nie gehört, dass es einen Menschen gibt, der so denkt. Warum er so denkt? Er hat gesagt, weil ich Christ bin. Weil ich Gott kennengelernt habe, der viel kostbarer ist und der uns diese Wahrheiten gibt. Und darum denke ich so, darum handle ich auch so. Und dann hat er ihr ein Buch gegeben und hat sie darauf verwiesen, dass sie einfach mal Buch oder Bibel, ich weiß es nicht mehr was, liest darin. Und Jahre später, er hat auch nebenbei Dienste getan, im Werk des Herrn, kommt er in eine Versammlung und da kommt dann eine Frau zu ihm hin und sagt, ob er sich noch an sie erinnert. Sagt er, keine Ahnung, nein, kann mich nicht erinnern. Hat sie ihm erzählt, dass sie diese Stewardess war. So, der Herr hat das geführt. Seine Treue zu ihm war ihm zu kostbar. Und das sind eigentlich die Dinge. Wenn wir Entscheidungen treffen, wo so zweifelhaft sind, was bringt es mir? Was bringt es mir als Vorbild für meine Kinder? Was bringt es mir in meiner Beziehung zum Vater? Was zerstöre ich hier? Kann ich mir das überhaupt leisten? Will ich mir das leisten? Und wenn du die Ewigkeit vor dir hast, wird es dir nicht so schwer fallen, die richtige Entscheidung zu treffen. Auch in der Schule, die Kinder, die gläubig sind, schwindeln. Vielleicht eine bessere Note für kurze Zeit zu bekommen und dann auf der anderen Seite diesen Schmerz haben, diese Trennung, dieses Leiden. So, der Herr Jesus sagt, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Und das wird sicher keine Bruchbude sein. Dort erwartet er uns und er richtet sie ein. Er ist beschäftigt mit uns. Und wenn du in der Heiligen Schrift liest, liest du von Edelsteinen. Und wir denken, dass diese Schöpfung schön ist. Was er bereitet für uns, der Apostel Paulus sagt, er hat etwas gesehen, wo die Sprache nicht ausreicht, es zu beschreiben. Unsere Sprache ist begrenzt. Manchmal liest du Dinge in der Heiligen Schrift, wo du denkst, der bringt das nicht an die Reihe, das kann er gar nicht ausdrücken, speziell im Epheserbrief. Überreich, überschwänglich, übergroß und so weiter. Auch so wird es sein. Menschen, die in die Korallenriffe runtertauchen, wo alles noch in Ordnung ist, die staunen über die Schönheit, die Menschen normal gar nicht sehen. Richtig verschwenderisch. Aber Gott, für Gott ist es nicht verschwenderisch. Und was er bereitet hat für die, die ihn lieben, es wird unaussprechlich sein. Unaussprechlich schön. Und jetzt wählen wir ab in dem Leben, was machen wir mit unserer Zeit, wie viel Zeit reserviere ich für den Herrn, wie lerne ich ihn kennen. Gott sagt zum, der Engel sagt über die Gemeinde Laodicea, geh hin und kaufe dir Augensalbe. Kaufe dir Augensalbe. Was meint er damit? Du musst dich beschäftigen mit dem Wort Gottes. Du musst wieder sehen. Du musst diese Wahrheiten sehen. Laodicea war weder kalt noch heiß. Sie waren lau. Die Quellen da in der Türkei drunten, wenn du dort gewesen bist, weißt du, was damit ist. Kaltes Wasser kannst du verwenden, heißes Wasser kannst du verwenden. Aber laues Wasser, wozu? Ihr seid lau. Werdet ihr weder heiß oder kalt? Da könnten wir was tun. Und so kaufe die Augensalbe. Kaufe die Augensalbe und lies die Schrift. Und die Schrift lesen und studieren kostet was. Kaufe sie dir. Bemühe dich, diese Dinge kennenzulernen. Jesus sagt in Johannes Kapitel 12, Vers 26, wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn jemand mir dient, so wird der Vater ihn ehren. Ganz einfache Dinge. Und Gott, der alles geschaffen hat, die ganzen Computer sind uns drinnen, die funktionieren täglich. Wir hören, im Ohr sind ungefähr laufen 3 Computer regelmäßig, damit wir überhaupt hören können und mit dem Hirn vernetzt sind. Was da los ist, der weiß ganz genau, ob wir ihn ehren, ob wir ihn nicht ehren. Und er hat das registriert. Und er sagt, dafür gibt es Lohn. Da gibt es Anerkennung. Ich werde euch ehren. Ist es nicht mit Ehrungen so in unserem Leben, in dieser Welt? Alle möchten geehrt werden. Und du kriegst das Abzeichen, speziell in Russland, siehst du manchmal so Brust, voll mit Plaketten. Die Mutter des Jahres. Ach, Kinder. Sie ist die Mutter Russlands. Kriegen Sie ein Abzeichen, ein riesiges Ding an. Und der andere für dieses oder für jenes. Du denkst immer an die Russen. Oder denkst du bei uns auch? Und wehe, wenn du Menschen ehren musst und einen vergisst. Das ist eine ganz gefährliche Geschichte. Der ist nachtragend. Der wird furchtbar nachtragend sein. Und einmal habe ich eine Funktion gehabt, im Verkehrsverein war ich der Präsident, bei uns sagt man Obmann. Und nachdem ich, da waren einige Männer im Dorf, die haben sich wirklich verdient gemacht. Sie haben Dinge getan und da habe ich mir gedacht, laut der Heiligen Schrift, die muss ich ehren. Denen muss ich Freude machen. Nicht mit meinem Geld, sondern mit dem Geld des Vereins. Und das haben sie sich auch verdient. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das habe ich mir das irgendwie vorgestellt, wie ich das mache. Ich lade diese drei Männer mit ihren Frauen ein und ich selber mit meiner Frau, wir gehen in ein schönes Gasthaus und essen dort. Fein, big fein. Und kurze Ansprache und so werde ich es machen. Und dann rede ich mit dem Ersten. Und dann reden wir so und dann beginnt er über den anderen zu reden und über den herzufahren, herzuziehen. Der ist nur, sogar mich interessieren Ehrungen überhaupt nicht. Aber derjenige, der ist scharf auf Ehrungen und so. Dann habe ich gedacht, das geht jetzt wieder nicht, dass ich die drei beisammen habe bei der Ehrung. Schlussendlich bin ich einfach hergegangen, habe jedem einen Gutschein gegeben, unterschrieben, geht's mit einer Frau essen, in der Wahl eures, ihr könnt frei entscheiden, welches Gasthaus ihr geht und einfach esst und trinkt, was ihr wollt, bringt einfach dann die Rechnung, so eine ohne Begrenzung. Und die haben sich gefreut. Und 20 Jahre später noch grüßen sie mich immer noch freundlich. Ehrungen. Aber weh, wenn du einen vergisst. Wenn du Ansprachen hältst und denkst, was alle geleistet haben bei gewissen Aktivitäten und einen vergisst du. Das ist gefährlich. Du musst es immer aufschreiben, das darfst du nicht so im Stegreif machen, weil du vergisst wirklich einen. Oder wenn du einen mehr ehrst wie den anderen, denkt er, eigentlich habe ich mehr getan wie der andere. Der Herr wird es einmal perfekt machen. Er weiß über jeden genau Bescheid. Er kennt unsere Fähigkeiten, er weiß, unter welchen Mühen wir die Dinge getan haben und er wird ehren. So ist es im Himmel, gibt es Unterschiede. Geschwister, es gibt Unterschiede. Wenn wir denken, im Himmel sind wir alle wie die Chinesen, wie das chinesische Militär, alle die gleiche Uniform, alle schauen wir gleich aus, das wird es nicht sein. In 1. Korinther 15 steht, es wird verschiedene Sterne geben mit verschiedenen Leuchtkraft. Und das entscheiden wir. Mit der Zeit, die Gott uns zur Verfügung gestellt hat, mit den Gaben, die wir haben, was dann sein wird. Und das ist nicht irgendwie Angstmacherei, sondern das ist Wirklichkeit. Manche sagen, es wäre doch ungerecht, wenn einer, der nichts tut, der liegt am See die ganze Zeit und die anderen machen Kinderstunden, die anderen backen Kuchen, die anderen bereiten sich auf eine Bibelstunde vor und der andere liegt einfach am See, fährt Mineral durch die Gegend und pfeift sich eines. Und der soll genauso Lohn bekommen wie der andere. Da sagen wir, das ist ungerecht. Manche sagen, es ist auch ungerecht, dass auch der Sünder in den Himmel kommt. Da sage ich, das ist nicht ungerecht, weil das nicht von niemandem die Leistung ist. In den Himmel kommen wir nur durch ein Geschenk, was der Herr Jesus getan hat. Und da denkst du, das ist absolut gerecht. Wie kommt der dazu, der eine schlechte Kindheit hat, der irgendwo aufgewachsen ist oder der wirklich in Sünden hineingekommen ist und findet zum Herrn Jesus und alles wird ihm vergeben. Wenn die Sünden rot sind, wird er weiß wie Schnee sein. Es wird nichts mehr da sein, was ihn anklagt. Er ist ein Kind Gottes geworden, nicht ohne Verdienst. Aber jetzt arbeiten wir aus Freude zum Herrn, erstens, aus zweites, aus Dankbarkeit und drittens wegen Lohn. Und diese drei Dinge haben wir in der Schrift drinnen, als Motivation für uns. Überwindet, weil dann die Leiden der jetzigen Zeit sind nichts verglichen mit der kommenden Herrlichkeit, die geoffenbart wird. Seht ihr diese Dinge? Sind in der Schrift alles drinnen. Und so wird es sein, wenn wir im Himmel ankommen. Herr Jesus sagt, wer mein Wort, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbar werden. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen, wer mich liebt. Vor nicht langer Zeit waren wir in einer Juwelierfabrik. Und da haben wir die verschiedensten Steine gesehen und sind beschrieben worden, vom Topas bis Diamant, und die Härtegrade sind erzählt worden, und eigentlich schöne Sachen, wirklich schöne Sachen. Und ich sagte zu meiner Frau, du musst warten, bis du in der Herrlichkeit bist, dann gehört das alles dir. schöne Dinge. Und man kann sich freuen über die Kreativität der Menschen. Es ist nicht so, dass wir als Christen sagen, das ist schön. Es sind schöne Dinge. Und wir lesen in der Heiligen Schrift von schönen Dingen. Und wenn der Mensch irgendetwas Schönes schafft, war das schon vorher in der Heiligen Schrift beschrieben. So, die Kreativität ist eine Gabe Gottes, ein Geschenk Gottes. Und wenn deine Frau Schmuck möchte, warum nicht? Man sagt immer, das ist eigentlich weltlich. Du, wenn eine schöne Goldkette, wenn du was leisten kannst, ein schönes Diadem, warum nicht, ein schönes Kleid dazu, Sepp, spricht nichts dagegen von der Seite Gottes aus. So, jetzt haben wir selbst eine Aufmerksamkeit. Danke. In Hesekiel Kapitel 28, da lesen wir Hesekiel 28, Menschensohn, Vers 11, erhebe ein Klagelied über den König von Tyrus und sage ihm, so spricht der Herr, Herr, du warst das vollendete Siegel, voller Weisheit, vollkommen an Schönheit. Du warst in Eden, dem Garten Gottes, aus Edelstein jeder Art war deine Decke, Karneol, Topas, Jaspis, Türkis, Onyx und Jade, Saphir, Rubin und Smaragd. Und die Arbeit in Gold waren deine Ohrringe und deine Perlen. An dir am Tag, als du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Wurden sie bereitet. Wunderschöne Dinge, lesen wir da. Die Schönheit, vollkommen an Schönheit. Edelsteine jeder Art. Wie schaut Topas aus? Wer weiß es? Topas. Topas ist Smaragd, ist grün. Topas? Blau? Dunkel ist er, glaube ich. Schwarz. Türkis ist, wissen wir, Türkis ist so wie das Dach drüben bei der Burg. Dann Onyx, Jade, Saphir, Rubin ist der rote, die ganzen, und dann Diamant. Der Diamant ist, welcher Stein ist das schnell? Onyx. Geschliffener Diamant ist geschliffen, vorher ist es was anderes. Ein Brillant ist ein geschliffener Diamant, so ist es. Jedenfalls wunderschöne Dinge. Und das steht in der Schrift drinnen. Gott hat einen gekleidet mit wunderbarer Sache. Er war am Berge Gottes. Er war am Berge Gottes in Schönheit. Und das ist wichtig, dass wir das richtige Bild von Gott kriegen. Und der war intelligent, intelligenter wie alle anderen. Du warst auf Gottes heiligen Berg, mitten unter feurigen Steinen gingst du einher. Vollkommen warst du in deinen Wegen von den Tagen, als du geschaffen wurdest, bis sich Unrecht an dir fand. Bis sich Unrecht an dir fand. Und wer wird da beschrieben? Satan wird beschrieben. Bevor die Menschen waren, war der Garten Eden mit Smaragde, mit Edelsteine, alles voll. Und dann ist die Sünde gekommen und später hat Gott den Garten Eden geschaffen. In dieser ganzen Schönheit. Gott will Schönheit. Gott hat Schönheit. Und wenn wir in das Vaters Haus kommen, auf den Berg Gottes, wo Gott wohnt, wird diese Dinge vorhanden sein. Der Türgriff wird vielleicht aus Gold sein. Oder sagt die Schrift, in der zukünftigen Welt, der herrlichen Jerusalem, wird der Fußboden aus Gold sein. Fußboden. Keine Infektion mehr. Wir wissen ja, Gold verhindert Infektion. Du kannst barfuß laufen, wirst dir keinen Schiefer eintreten, kein Glas, gar nichts. Und jetzt schauen wir in Offenbarung Kapitel 21. Vers 2, und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für einen Mann geschmückte Braut. Das himmlische Jerusalem, eine Stadt für einen Mann geschmückte Braut. Und dann von Vers 11 weg, und sie hatte die Herrlichkeit Gottes, ihr Lichtglanz war gleich einem sehr kostbaren Edelstein, wie ein kristallheller Jaspisstein. Und sie hatte eine große und hohe Mauer, hatte 12 Tore, und Toren waren 12 Engeln und Namen darauf geschrieben, welche Namen der 12 Stämme der Söhne Israels sind. Nach Osten 3 Tore, nach Norden 3 Tore, nach Süden 3 und nach Westen 3 Tore. Die Mauern der Stadt hatten 12 Grundsteine, auf ihnen die 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Und der mit mir redete, hatte ein Maß, ein goldenes Rohr, um die Stadt und ihre Tore und ihre Mauern zu messen. Und die Stadt ist viereckig angelegt und ihre Länge ist so groß wie die Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr auf 12.000 Stadien. Ihre Länge und Breite und Höhe sind gleich. Und er maß ihre Mauer 144 Ellen, eines Menschenmaß. Das ist eines Engelsmaß. Und der Baustoff ihrer Mauer war Jaspis und die Stadt reines Gold, gleich reinem Glas. Die Grundsteine der Mauer der Stadt waren jeder Art Edelsteine. Geschmückt, der erste Grundstein ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sardar, der siebte ein Chrysolith, der achte ein Peril, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopas, der elfte ein Hyazinth und der zwölfte ein Amethyst. Und was für einen Eindruck kriegen wir da von dieser Stadt? Was möchte Gott uns zeigen in dieser Sprache? Ich weiß es nicht genau, wie die Stadt sein wird. Werden das so sein? Oder versucht einfach mit diesen Edelsteinen etwas zu beschreiben, wo es anders gar nicht geht zu beschreiben. Aber jedenfalls Gottes Wesen wird dadurch es bringt Gottes Wesen zum Ausdruck. Es zeigt uns, wer er ist. Ein Gott, der gut ist, der vollkommen ist, der Schönheit liebt. Und er ist der Vater der Schönheit. Er ist der Vater der Musik. Er ist der Vater der Kunst. All diese Dinge zeigen uns die Größe Gottes, seine Vielfalt, seine Möglichkeiten, die er hat. Und wir sind seine Kinder. Und wir dürfen diese Schönheit und seine moralische Schönheit zum Ausdruck bringen. Und einmal werden wir mit ihm Gemeinschaft haben, mit jemandem, aus dessen Mund nichts Schlechtes kommt. Es wird angenehm sein, in der Gemeinschaft kein Fluchen, kein Stehlen, kein Lügen, kein Streiten zu hören. Freude in einer schönen Umgebung, wo Gott uns Kreativität gibt und die wird nicht enden. Die Heilige Schrift sagt in Hebräer Kapitel 6, deutet es auf dieses zukünftige Zeitalter hin. Und es gibt uns ein bisschen einen Einblick, was uns erwartet. In Hebräer Kapitel 6, Vers 5. Und das gute Wort Gottes und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben. Die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben. Da hat es Menschen gegeben, die über Christentum einiges erfahren haben, sie haben die Liebe der Christen erlebt, sie haben das Wirken des Heiligen Geistes gesehen und so weiter. Sie haben genügend Zeugnis gehabt, man könnte jetzt denken, das war der Herr Jesus selber auf der Welt war, und sie haben dann das abgelehnt. Und dort haben sie abgelehnt, sie haben gesehen die Kräfte des zukünftigen Zeitalters. Wenn Jesus Zeichen und Wunder getan hat, waren das die Kräfte des zukünftigen Zeitalters. Das heißt, was jetzt selten passiert ist, wird dann zur Regelmäßigkeit gehören. Die Kräfte des zukünftigen Zeitalters erleben. So Zeichen, Wunder, Machtdaten werden zum täglichen Leben gehören. Wir können experimentieren, wir können dieses und jenes tun. Es wird Dinge geben, von denen wir jetzt keine Ahnung haben. Vielleicht manche Wissenschaftler, die hochintelligent sind, die Spezialisten sind, die sitzen vor Zeug und sagen sie, wie funktioniert das eigentlich? Wie funktioniert das? Wie der Erich Kandel, der die Hirnforschung gemacht hat, der ist durchgesessen und gesagt, wie ist das eigentlich mit dem Kurzzeitgedächtnis? Wie ist das mit dem Langzeitgedächtnis? Wie funktioniert das? Wie speichert unser Hirn unser Wissen? Wie speichert es die Information? Nicht nur in geschriebenen Sachen, sondern auch bildlich speichert unser Hirn das. Und es geht nicht mehr verloren. Das alleine hat der erforscht, ist draufgekommen, wie das funktioniert. Ist ganz, ganz hoch zum Staunen einfach. Und die Schrift sagt, die zukünftigen Zeitalter, wie Gott eingreift in seine Schöpfung, jederzeit eingreifen kann, was Neues schaffen kann. Und der Jesus hat es dokumentiert und gezeigt, ist ein Gelähmter da gesessen, 38 Jahre nicht gegangen. Ich habe niemanden, der mir hilft, sagt er. Johannes Kapitel 5, ich habe niemanden. Er sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh. Steh auf, nimm dein Bett und geh. Du liegst einen Monat im Krankenhaus, rührst dich nicht. Und wenn du rausgehst aus dem Bett, dann wackelst du herum. Mit einem Monat Bettruhe. Und das erste Mal gehst du wieder, hast du kein Gleichgewichtsgefühl. Und der 38 Jahre krank und die Knochen sind steif und die Muskulatur ist nicht vorhanden. Das Ganze, und er sagt, geh. Und er schnappt sein Bett und marschiert. Und es ist gewaltig einfach, wie der Herr das tut. Der Blinde, er sieht wieder. Und der Taube hört. Und der Tote wird lebendig. Nach 3 Tagen tot. Und auf einmal funktioniert wieder alles. Der Herr sagt, komm heraus, Lazarus. Und die Schrift sagt in Johannes Kapitel 5, einmal werden alle Menschen die Stimme Gottes hören und hervorkommen aus den Gräbern. Alle Menschen. Zur Auferstehung der Gerechten und zum Auferstehung des Gerichtes. Es wird jeder Mensch auferstehen. Der Gottlose wie der Gläubige. Dann nicht zum ewigen Leben, dann zur ewigen Verdammnis. Alle Menschen. Es wird keiner verloren gehen. Es wird keiner sie verstecken können. Und dann manche Menschen sagen, sie verbrennt mich am Ende der Zeit, damit ich nicht mehr existiere. Ich möchte, dass ich nicht mehr existiere. Was für Dummheit. Vielleicht vor 50 Jahren hat man gesagt, wie kann das sein? Heute weiß man, DNA hat Nummern. Das ist eine Formel, die kann man, wenn die ist vorhanden. Und nach dieser Formel kann er jeden Menschen wieder herstellen. Die Formel. Jeder Mensch hat eine Formel. Jeder Mensch ist speziell und einzigartig. Und so in dieser neuen Welt, die einmal für uns sichtbar sein wird, jetzt sind wir im Glauben unterwegs und dann im Schauen. Und er beschreibt die Sachen so. Und man sagt, die Leute im 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert bei uns drinnen, die dann vertrieben wurden, ihr meistgelesenes Buch war die Offenbarung. Man einfach geschaut, die haben es immer wieder gelesen. Immer wieder gelesen. Weil sie eine Hoffnung brauchten, die stärker ist, wie ihre jetzige Existenz. Ein Land zu verlassen, irgendwo hinzuziehen, wo noch niemand gewesen ist. Vor 200-300 Jahren. Das ist was anderes. Wir wissen, China ist so und dort ist es so und dieses und jenes braucht man dort und da kommt man schnell hin. Und auch damals zu Fuß. Teile auch übers Meer mussten sie. Haben wir nie ein Meer gesehen. Die Ängste, Mütter mit ihren kleinen Kindern. Wenn sie nicht die Hoffnung gehabt hätten von einem unerschütterlichen Königreich. Und die sind singend ausgezogen. Singend, nicht weinend. Singend sind sie durch die deutschen Länder gezogen und haben die Herzen der anderen berührt, weil der Heilige Geist ihnen diese Hoffnung lebendig gehalten hat. Und so Offenbarung 21 ist das große Ziel. Es wird noch einige Zeit dauern, bis wir dort sind. Einiges in der Geschichte muss noch ablaufen. Aber wir lesen da in Offenbarung 19 einen wunderbaren Vers. Der Vers 8. Und ihr wurde gegeben, sich zu kleiden in feine Leinwand, glänzend rein, denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Und er sprach zu mir, schreibe glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Gekleidet mit feiner Leinwand. Wie Rebekka ausgezogen ist, hat sie in ihre Ehe, was hat sie mitgebracht? Sie hat ihr Wesen mitgebracht. Sie war nicht besitzlos. Ihre Person war wertvoll. Das hat sie in die Ehe mitgebracht. Und so, wenn wir in die Herrlichkeit einziehen, bringen wir unsere Herrlichkeit mit, die wir uns erarbeitet haben auch. Weil wir möchten dem Bräutigam auch was bringen. Die Braut möchte auch was bringen. Und die Braut ist ihm kostbar. Sie ist gekleidet in reiner Leinwand. Der Herr möchte keine Hure. Der Herr möchte eine Braut, gekleidet in reiner Leinwand. Die Werke, die sie mitbringt, weil sie auf ihren Bräutigam wartet und in derer Zeit bereitet sie das vor, was sie zu bringen hat. Sie bringt nicht Gold und Silber, das hat sie nicht. Aber ihr Wesen, das bringt sie mit. Und das wird sie in alle Ewigkeit auszeichnen, in der Herrlichkeit. Und dann wird es Hochzeit geben. Und so sehen wir, wenn wir die Schrift lesen, in menschlichen, in irdischen Begriffen versucht uns der Heilige Geist, die ewigen Wahrheiten vor Augen zu führen, die wir verstehen können. Und weil wir das lesen und das verbindet sich mit deinem Glauben, wird dein Handeln dann dieser Ausfluss sein. Das Wort Gottes verbindet sich mit dem Glauben in deinem und meinem Leben. Und das wird dann sichtbar in unserem Leben. Und das ist, was den Herrn ehrt. Wir können dem Herrn nicht am Bauernhof bringen. Die ganze Welt gehört ihm. Alles, alle Tiere gehören ihm, alles gehört ihm. Aber was wir ihm bringen können, ist Glaube. Vertrauen in sein Wort und aus dem heraus handeln. Das ehrt ihn. Und das ist der Unterschied. Und so, du kannst nur Gott durch Glauben ehren. Mit sonst überhaupt nichts. Und das freut ihn, wenn wir Vertrauen in ihn haben. Wenn ein kleiner Bub da oder ein zweijähriger Bub, vielleicht ein Dom seiner, da drum steht am Klavier, vielleicht steht er nicht am Klavier drum, und sagt, Papa, fängst du mich auf? Und der springt weg. Und der Papa fängt ihn auf. Der weiß, mein Papa fängt mich auf. Mein Papa fängt mich auf. Mein Papa bin ich geborgen. Mein Papa macht nicht einen Schritt zurück, dass er runterfliegt. Sondern der Papa fängt ihn auf. Und beide haben eine Freude. Und beide sind glücklich. Und so soll es sein in unserer Beziehung zu unserem himmlischen Vater. Er ist ein Vater und er ist der vollkommene Vater. Und in unserer Erziehung mit unseren Kindern bringen wir uns den himmlischen Vater, bringen wir ihnen den himmlischen Vater näher im Umgang mit unseren eigenen Kindern, im Umgang auch mit unseren Frauen. Väter, wir haben eine große Verantwortung, den himmlischen Vater sichtbar zu machen. Und wie oft bin ich traurig, wenn ich weiß, diese Kinder haben keinen Vater. Oder dieser Vater kümmert sich nicht um ihre Kinder. Ich möchte euch noch eine Geschichte erzählen, als wir unsere Kinder klein waren, sind wir ins Schwimmbad gegangen. Und das haben sie gerne im Schwimmbad herumplanschen. Eure Kinder wahrscheinlich auch. Und was sie auch noch gern gehabt haben, am Papa herumzuspringen, auf dem Papa herum. So, ich war im Wasser wie ein Walross und sie sind auf mich herauf und herumgesprungen und wir haben wirklich viel Spaß gehabt. Zwei Mädchen und der Peter, wir drei waren da im Schwimmbecken und mein Neffe war auch mit im Schwimmbad. Und auf seinen Rücken sind zwei andere Kinder hingesprungen. Mein Neffe ist, jetzt ist er verheiratet, damals waren er ledig und die haben sich auf ihn, um ihn gekümmert oder sind auf ihn herumgesprungen. Und mir sind fast die Tränen gekommen. Warum? Diese Kinder haben keinen Vater. Aber die haben den gleichen Bedürfnisse wie meine Kinder. Einen Papa zu haben. Die gleichen Bedürfnisse. Und wie denkt ihr euch, dass es Gott geht, wenn er die Menschheit sieht? Und wollen wir gute Väter sein, unseren Vater im Himmel ehren?